Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Unterfunktion oder Überfunktion. Warum so viele Menschen falsch liegen. Wir sprechen über Schilddrüse. Habt ihr vielleicht schon erahnt? Und wir haben eine Expertin geladen, Dr. Bettina Seiberlich. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit hat. Sie hat ihren Fokus auf so Ursachenforschung, Hormon- und Nährstoffexpertise und Internistin. Aber sie stellt sich natürlich gleich selber vor, wie immer. Bettina, ich freue mich, dass du da bist. Stell dich doch gerne mal vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist mein erster Podcast übrigens.
Ach, schön.
Ich hoffe, ich kriege das gut hin. Also genau, du hast mich ja schon schön vorgestellt. Ich bin Bettina Seiberlich, bin Fachärztin für Innere Medizin. Ich bin auch Ernährungsmedizinerin und habe mich in den letzten Jahren auch noch in funktionelle Medizin weitergebildet. Ich habe ganz lange als Hausärztin gearbeitet, 12 Jahre, und seit 2 Jahren habe ich jetzt eben eine Praxis hier in Süddeutschland für, ja, ich nenne es immer ganzheitliche innere Medizin. Da geht es viel um Hormonthemen, um Prävention, um Nährstoffe, um Ernährung. Ja, und das ist so meine Leidenschaft. Und da gehört natürlich auch die Schilddrüse dazu, über die wir heute sprechen.
Ja, Schilddrüse, da gibt es ja ein ganz großes Missverständnis. Das liegt ja auch schon in unserem Titel sozusagen, über was wir sprechen möchten. Viele Menschen sagen ja mal sehr schnell, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion oder ich habe eine Schilddrüsenüberfunktion. Aber warum greift diese Einteilung deiner Erfahrung nach oft viel zu kurz?
Ja, also das impliziert ja, dass das Problem immer im Bereich der Schilddrüse selber liegt. Und das ist zwar oft auch der Fall, dass die Schilddrüse selber krank ist, aber die Probleme können natürlich auch an ganz anderer Stelle liegen. Also klar, wenn wir jetzt eine Hashimoto-Thyreoiditis beispielsweise haben oder ein Morbus Basedow, also quasi Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, dann ist die Schilddrüse selber betroffen. Aber meine Erfahrung ist, dass auch ganz oft andere Gründe dahinter stecken, zum Beispiel ein Mangel an Nährstoffen. Also dass die Schilddrüse funktioniert eigentlich gut, aber es fehlt ihr eigentlich einfach nur an den Dingen, die sie benötigt, um die Hormone herzustellen. Das ist zum Beispiel ein ganz häufiger Faktor, den ich bei jungen Mädchen auch oft sehe, die sich dann vielleicht sehr, sehr restriktiv ernähren und wahnsinnig viel Sport machen und genau dadurch die Schilddrüse stressen. Oder ein anderer Faktor, das ist eher relevant für Frauen so ab der Lebensmitte. Ich spreche jetzt mal von Frauen, weil es wirklich, ich will die Männer jetzt nicht unterschlagen, aber es sind eben oft wirklich Frauen, die betroffen sind von Schilddrüsenproblemen und Männer deutlich weniger. Aber Frauen in der Lebensmitte, da kommt oft ein anderes Problem noch hinzu. Und zwar resultiert das aus einer Schwäche unserer Hypophyse, also quasi, es kommt eigentlich, das Grundproblem liegt im Gehirn. Da ist die Hypophyse und die produziert ja eben dieses Hormon, was wir auch im Blut immer messen, das TSH, und das regt ja die Schilddrüse an, die Hormone zu bilden. Und wenn diese Hypophyse schwächelt, und das ist wirklich bei vielen Frauen ein Thema, das beobachte ich so ab Mitte, Ende 30, da kommen dann Sachen hinzu wie viel Stress und dann oft dieser Struggle mit Job und Kindern. Und ja, dann arbeitet die Hypophyse nicht mehr gut, die produziert nicht mehr genug TSH, und das wiederum ist dann die Ursache für zu wenig Schilddrüsenhormone. Ne? Deswegen muss man immer so ein bisschen auch gucken, was ist die Ursache, weil nur so kann man es natürlich dann auch richtig optimal angehen, das Problem.
Jetzt sprechen wir doch direkt mal über diese Symptome. Du hattest schon so ein kleines bisschen angeschnitten. Fangen wir vielleicht mal bei der Unterfunktion an. Weil teilweise, muss man ja auch vorwegnehmen, Unter- und Überfunktionen können sich ähnlich anfühlen. Ja? Also wieso können dann so Symptome wie Müdigkeit, Gewichtszunahme, Herzklopfen, innere Unruhe? Ja, das kann sowohl bei einer Unter- als auch Überfunktion auftreten. Ist das richtig? Und mit was fangen wir am besten an?
Ja, also im Grunde haben wir schon so klassische Über- und Unterfunktionssymptome. Also jetzt mal in Bezug auf die Überfunktion wäre so das klassische Symptom, dass wir eine Unruhe haben, dass wir Herzrasen haben, vielleicht Durchfall, Gewichtsabnahme. Das wären so diese klassischen Überfunktionssymptome, und Unterfunktionen demgegenüber dann eben, wir nehmen nicht ab oder beziehungsweise wir nehmen zu, wir fühlen uns energielos, vielleicht sind wir auch depressiv, wir verlieren Haare, wir haben Verstopfung. Ja, so ist es sozusagen im Bilderbuch und so lernen wir Mediziner das auch im Studium, aber das spiegelt die Realität oft nicht so wider. Also oft ist es nicht möglich, dass wir so klassisch anhand von Symptomen eine Zuordnung machen können. Vor allem bei Frauen ist meine Erfahrung, dass da auch noch viele andere Dinge so mit reinspielen. Wir sind leider total hormonanfällig. Wir haben unseren Zyklus, da haben wir schon während des Zyklus diese Hormonschwankung. Sowas wirkt sich wiederum aus und kann Auswirkungen haben. Und deswegen ist es oft so, dass wir bei einer Überfunktion oder bei einer Unterfunktion nicht die klassischen Symptome haben. Und eine Sache, die ich, auf die gehen wir vielleicht später auch noch mal kurz ein, was ich oft beobachte, und das betrifft wieder hauptsächlich dann Frauen so ab der Lebensmitte, da ist oft die Problematik, dass die Schilddrüsenhormone, die wir entweder einnehmen, also schlucken als Tablette, oder die unsere Schilddrüse selber produziert, die müssen ja im Körper umgewandelt werden noch. Also das T4 noch in T3, in das aktive Schilddrüsenhormon. Und diese Umwandlung, diese Konversion, die funktioniert oft nicht richtig gut. Und da ist meine Erfahrung, dass in diesem Fall ganz typisch so Zwittersymptome bestehen können. Also die Frauen, die fühlen sich schlapp, die sind energielos, depressiv, haben wiederum dann aber auch immer zwischendurch Phasen, wo sie eine Unruhe haben, eine innere, oder auch Herzrasen. Und womit das so konkret zusammenhängt, ich glaube, das weiß man noch nicht so genau. Ich beobachte das, und das beobachten auch andere Ärzte, die ja so funktionell medizinisch arbeiten. Ich denke, das hat was mit dieser reversen T3 zu tun, die dann eben vermehrt gebildet wird. Deswegen, es ist also oft mit so einer Kategorisierung von Symptomen, ich habe dieses Symptom, dann habe ich wahrscheinlich diese Krankheit, ist eben oft nicht so einfach.
Jetzt ist es ja schon so, dass auch, ich finde, Schilddrüse hängt mit extrem viel Frust auch von vielen Betroffenen zusammen, weil, du hattest ja auch schon angesprochen, man hat generell als Frau schon mal diese Schwankungen im Zyklus alleine schon, dann kommt es nochmal Menopause, Perimenopause, also das ist ja wirklich wild. Das macht ja fast keinen Spaß, muss man sagen. Also jetzt gucken wir mal zu diesen Blutwerten und zu dieser Diagnostik. Weil es ist ja dann oft so, sagt man, ach, geh doch mal zum Arzt, lass doch mal deine Schilddrüsenwerte checken, ja. Und dann bekommt man öfters auch mal den Satz, wie, ihre Werte sind normal. Ja, ich glaube, das haben wir ja alle schon gehört. Warum fühlen sich jetzt dann so viele Menschen trotzdem krank, obwohl die Blutwerte angeblich so in Ordnung sind?
Ja, du hast ja bestimmt auch dir mal so Blutwerte selber angeguckt, auch von deinem TSH-Wert beispielsweise, was das für ein Referenzbereich ist. Der geht ja von total niedrig, also 0,4 ist es jetzt bei mir im Labor, bis zu 4,0. Das ist ein Wahnsinnsreferenzbereich. Und solange wir da in diesem Bereich liegen, wird per se dann erstmal gesagt, okay, es ist alles in Ordnung. Aber jetzt müssen wir verstehen, wie so ein Referenzbereich ja überhaupt entsteht. Ich will da jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, aber das ist im Grunde, es ist ein bisschen absurd. Also es wird einfach eine große Gruppe an Menschen genommen, die per Definition gesund sind. Was ist aber Gesundheit? Das bedeutet, die nehmen keine Medikamente und die haben keine Krankheiten. Da wird natürlich nicht gefragt, fühlst du dich, wie ist dein Energielevel, ist das 5 von 10 oder eher 9 von 10 oder 1 von 10? Nee, einfach genau diese harten Fakten. Und dann werden diese Hormone bestimmt und daraus wird so eine Range gebildet. So. Und deswegen sagt dieser riesige Referenzbereich im Grunde natürlich nichts darüber aus, wie wir uns fühlen. Und meine Erfahrung ist, es gibt in der Tat, gibt es Frauen, die haben einen TSH-Spiegel von 3,0 und fühlen sich pudelwohl. Und dann wiederum gibt es welche, die haben unter so einem TSH-Spiegel schon richtig starke Unterfunktionssymptome. Deswegen, also man muss im Grunde natürlich das immer ganz differenziert betrachten, und da reicht eben auch, und das ist das Hauptproblem immer, dass eben nur dieser TSH-Wert bestimmt wird. Das Problem ist, dass wir das als Ärzte quasi ja vorgegeben bekommen von den Fachgesellschaften. Da steht das in den Leitlinien einfach so aufgeführt. Das wird nur der TSH-Wert bestimmt. Und wenn der vielleicht auffällig ist, ja, dann darf man noch den T4-Spiegel bestimmen, was auch schon absurd ist, weil das sagt ja auch nichts darüber aus, ob die Hormone gut aktiviert werden, ne? Und so eine Form von Medizin kriegen wir quasi vorgelebt oder sollen wir betreiben. Und damit können wir natürlich keine Aussage darüber machen, wie ist es wirklich jetzt um die Funktion der Schilddrüse bestimmt. Hat diese Frau genug Schilddrüsenhormone im Körper? Und deswegen sind viele Frauen so frustriert. Also das sind bestimmt 80% der Frauen, die zu mir kommen. Wenn ich mir dann die Blutwerte angucke, ja, dann sehe ich, da wurde nur der TSH-Wert bestimmt. Und damit kann ich gar nichts anfangen. Also da kann ich wirklich nichts damit anfangen, weil vor allem bei Frauen Das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt mit der Hypophyse. Also wenn wir einen niedrigen TSH-Spiegel haben, dann kann das bedeuten, dass wir genug oder viel Schilddrüsenhormone haben im Körper. Es kann aber auch bedeuten, dass wir ganz wenig Schilddrüsenhormone haben. Das kann ich eben aus dem TSH-Wert alleine nicht ablesen. Das ist das Problem. Und deswegen ist die Versorgung aktuell, was die Schilddrüse betrifft, in Deutschland echt auch nicht gut.
Und was würdest du in der Praxis oder was machst du bei dir in der Praxis? T3, T4, TSH oder welche Werte sagst du, die schaue ich mir jetzt genauer an?
Also die auf jeden Fall natürlich, diese drei Werte. Manchmal mache ich dann auch noch die reverse T3 mit. Die braucht man nicht unbedingt zwingend, weil man kann schon allein auch aus dem Verhältnis von T4 und T3 sehen, okay, da ist eine Umwandlungsstörung oder das funktioniert ganz gut. Aber eben also genau diese drei, dann reverse T3, da mache ich natürlich oft dann die Autoantikörper, also das TPO, die TAC und die TRAC, das sind diese verschiedenen Antikörper bei Autoimmunerkrankungen, bei Autoimmun-Thyreoiditis und dann natürlich auch die Nährstoffspiegel, die auch wirklich extrem wichtig sind, weil selbst wenn wir dann vielleicht irgendwann beginnen mit Schilddrüsenhormonen, wir müssen die Schilddrüse natürlich mit dem versorgen, was sie braucht, um die Schilddrüsenhormone zu bilden. Das ist ja sonst eigentlich, es ist ja eigentlich total logisch, ne? Aber irgendwie wird das natürlich auch, Nährstoffmedizin wird ja sowieso noch gar nicht beachtet oder mit berücksichtigt, ne? Aber das sollte immer, und welche Nährstoffe da halt wichtig sind, und das würde ich wirklich eigentlich jeder Person, jedem Menschen mal empfehlen, der oder die mit der Schilddrüse Probleme hat, neben den Schilddrüsenwerten, das ist eben auf jeden Fall Selen. Dann ist das auch Jod. Jod kann man entweder im Blut bestimmen oder auch im Urin, im Spontanurin. Ich mache das eher im Urin, aber das ist so ein bisschen auch, ja, damit habe ich einfach jetzt Erfahrung die letzten Jahre. Aber dann auch andere Werte, Eisen, also der Eisenspeicher, Ferritin und die Transferinsättigung. Und dann ist Zink noch wichtig und Vitamin D ist auf jeden Fall wichtig. Na, das sind so diese, wirklich erstmal diese Basic-Werte. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber ich glaube nicht. Eisen habe ich auch gesagt. Genau. Und damit kann man schon mal ganz viel anfangen, ne? Und kann das optimieren, weil man muss zum Beispiel auch nicht jede Schilddrüsenfunktionsstörung oder jeder, wenn man jetzt im Blut sieht, okay, die Schilddrüsenwerte, die sind so ein bisschen mau. Da muss nicht jeder gleich Hormone bekommen. Dann kann man auch wirklich erst mal gucken. Wir gucken uns mal die Nährstoffe an. Ach, Gesamteiweiß habe ich gerade noch vergessen. Das ist auch ein Thema. Genau, wenn wir einen Eiweißmangel haben, können wir natürlich auch nicht genug Schilddrüsenhormone bilden. So, und dann versucht man erst mal das zu optimieren. Und das klappt auch oft. Und manchmal klappt es nicht. Und dann kann man immer noch dann vielleicht so in, was weiß ich, in 3 Monaten mit einer Hormonersatztherapie beginnen.
Du sagst Eiweißprofil, macht man da so ein Aminosäureprofil oder ist es im orthomolekularen Blutbild enthalten? Was würde ich da jetzt verlangen vom Arzt, wenn ich da hingehe und sage, ich brauche das jetzt, ich möchte es mal machen?
Ja, das ist natürlich schwierig. Wenn du sagst es schon so verlangen, das wird wahrscheinlich dann schwierig, dass du das kriegst. Also es würde schon mal, der Gesamteiweißwert würde schon mal ausreichen. Es ist ein Wert, der auch nicht so viel kostet. Den kann auch der Hausarzt gut mal mitmachen. Der zeigt uns an, und da ist auch meine Realität, in die ich in der Praxis sehe, dass wir da einen Spiegel haben, der oft unter 7 liegt. Teilweise liegt der bei 6,2 oder so. Das ist zu wenig und das weist darauf hin, dass da eine unzureichende Eiweißzufuhr ist. Dann kann man das natürlich, also toll ist natürlich, wenn man ein Aminosäurenprofil machen kann. Da kann man natürlich dann ganz gezielt sich anschauen, welche Aminosäuren fehlen, weil für die Schilddrüse brauchen wir das Tyrosin. Und das empfehle ich wiederum jedem, bevor man jetzt anfängt. Ich kenne viele Frauen, die schlucken dann einfach irgendwann Tyrosin in einer hohen Dosis, weil braucht ja die Schilddrüse. Ja, aber nicht jede Schilddrüse, also nicht jeder Körper hat einen Mangel daran, ne? Also da finde ich dann immer, spart euch lieber dieses Geld, weil Aminosäurenpräparate kosten ja auch nicht so wenig. Und bestimmt mal diesen Wert im Blut, also ein Aminosäurenprofil. Gibt zum Beispiel ein tolles über IMD Berlin. Genau. Und dann kann man gucken, ist es überhaupt bei mir relevant oder nicht.
Das ist ganz spannend. Ich habe da auch mal mit dem Robert Krug eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Eiweiß. Mhm. Und da blickt man erstmal dahinter, wann, wie wir Dinge aufnehmen und wie sich Proteine eben aus diesen Aminosäuren zusammensetzen, ja. Was eventuell auch teilweise fehlen kann, obwohl dann man denkt, man isst eigentlich genug Protein, weil das ist ja dann oft der Trugschluss. Man schaut man so ein bisschen auf seine Ernährung, esse ich hier ein paar pflanzliche, dann esse ich hier ein paar tierische, wie auch immer. Es kommt ja auf die Verträglichkeit an. Und trotzdem kann dann unter Umständen ja etwas fehlen. Bei ihm war das der Fall. Er hat dieses Aminosäureprofil gemacht und hat da wirklich Rückschlüsse auf sich ziehen können und hat auch wirklich sein Wohlbefinden dadurch steigern können. Also wirklich super spannend nochmal.
Ja, absolut.
Weil das ja doch, Protein greift ja doch sehr, nimmt sie so ein bisschen Überhand momentan. Also hier Proteinpulverchen da, Proteinkapseln da und das ist ja teilweise auch Perlen vor die Säue. Also im Endeffekt, man zahlt da wahnsinnig viel Geld für vielleicht etwas, was überhaupt gar nicht richtig auf einen konzipiert ist.
So ist es, genau. Aber so funktioniert das mit den sozialen Medien auch. Ne? Aber die Realität ist schon so, und das betrifft aber eher Frauen, muss ich jetzt auch wieder sagen, dass dass zu wenig Eiweiß konsumiert wird, trotz allem noch. Da gibt es natürlich dann auch wiederum die anderen, die versuchen wirklich auf Biegen und Brechen da zu jeder Mahlzeit ihre 40 Gramm Eiweiß zu essen. Genau, da müssen wir dann auch wieder andere Dinge berücksichtigen, weil das kann dann auch wieder Probleme machen. Ja, also genau, aber auf jeden Fall Gesamteiweiß gehört für mich mit dazu als Blutwert bei Schilddrüsenfunktionsstörungen, auf jeden Fall.
Interessant. Du hast vorher Hashimoto und diese Autoimmunerkrankung, würde ich jetzt mal sagen, angesprochen. Das sind alles wechselnde Symptome. Hashimoto wird ganz, ganz oft diagnostiziert. Man hört auch sehr oft davon. Und es wird oft einfach als Unterfunktion bezeichnet. Warum ist das jetzt irreführend?
Also es ist schon so, dass Hashimoto das Kardinalsymptom ist irgendwann eine Unterfunktion, aber in einer ganz frühen Phase kann Hashimoto sogar eine Überfunktion machen, weil in dieser frühen Phase der Entzündung geht ganz viel Schilddrüsengewebe kaputt und in diesem Moment werden ganz viel Schilddrüsenhormone ins Blut entlassen. Und das kann dann so ein Moment sein, den die Patientinnen oder Patienten auch spüren, so eine Unruhe, vielleicht auch ein Hitzegefühl übrigens im Bereich der Schilddrüse. Das ist ein Stadium, das kriegen wir Ärzte oft nicht so oft zu sehen. Also ich glaube, ich habe in meinen ganzen Jahren 5-mal Patienten wirklich zu Gesicht bekommen, die dann so eine ganz akute, frisch aufgetretene Hashimoto-Thyreoiditis hatten. Die Regel ist eher, dass die irgendwann kommen, weil sie dann eben eine Unterfunktion haben, ne? Oder weil sie nicht schwanger werden können zum Beispiel. Ja? Und dann stellt man fest, okay, die Frau hat eigentlich eine Hashimoto-Thyreoiditis.
Spannend, dass du das in Bezug auf Kinderwunsch auch nochmal nennst. Gibt es da auch noch was zu sagen in Bezug auf Schilddrüse und Kinderwunsch?
Also das ist etwas, was mittlerweile glücklicherweise schon auch in diesen ganzen Kinderwunschzentren viel berücksichtigt wird, dass die Schilddrüse da natürlich ein riesiger Faktor ist. Ne? Die müssen wir immer mit betrachten, wenn wir Probleme haben, schwanger zu werden. Und insbesondere natürlich auch, ob die Konversion gut klappt. Ich hatte gerade kürzlich beispielsweise auch wieder eine Patientin, die wirklich jetzt seit Jahren versucht, schwanger zu werden und es klappt einfach nicht und die macht schon alles richtig und die ist eine Hashimoto-Patientin, nimmt seit Jahren ihre hochdosierten Schilddrüsenhormone und dann gucke ich mir da die Schilddrüsenwerte an und denke, das ist eine Katastrophe, die hat ja eine totale Konversionsstörung gehabt. Also die hat einfach einen total niedrigen T3-Spiegel gehabt. Und dass es da dann nicht zu einer Schwangerschaft kommen kann, ist nicht verwunderlich. Jetzt ist die übrigens schwanger. Ich glaube, da spielen wahrscheinlich verschiedene Faktoren mit rein. Zum einen das, die kriegt jetzt auch aktives Schilddrüsenhormon von mir, aber eben auch haben wir andere Faktoren noch mit therapiert, die Nährstoffe und den Darm. Aber das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also Schilddrüse und Kinderwunsch ist eng miteinander verknüpft.
Ja, auf jeden Fall auch spannend zu wissen. Gewicht, Energie, Alltag, das ist das, was die Menschen wirklich im Alltag belastet. Und das kann eben, wie wir jetzt öfters gehört haben, mit der Schilddrüse zusammenhängen. Und ganz oft hört man immer, warum nehme ich jetzt trotz Diät und Sport nicht ab? Kann das an der Schilddrüse liegen?
Ja, das kann schon auch mit an der Schilddrüse liegen. Und das ist natürlich dann besonders schön und einfach, wenn die Schilddrüse da der Grund ist. Ich muss sagen, das ist aber, die Realität ist eine andere. Mhm. Also von Frauen, die ich auch in der Praxis sehe, die wegen Gewichtssorgen und Problemen zu mir kommen, Ich würde jetzt mal sagen, bei 20-30% ist wirklich die Schilddrüse der Hauptfaktor. Und in den ganzen anderen Fällen spielen da viele andere Faktoren mit rein. Die haben dann eine Insulinresistenz und dann ist einfach der Alltag, unser Alltag, wir bewegen uns zu wenig. Und klar, die Ernährung müssen wir uns auch immer noch mit angucken. Aber übrigens ein ganz wichtiger Faktor, den ich in der Praxis sehr oft sehe, vor allem bei jüngeren Frauen, die versuchen, alles richtig zu machen und machen das ganz extrem. Die ernähren sich ganz extrem und restriktiv. Die treiben wahnsinnig viel Sport. Und irgendwie klappt es mit dem Gewichtsabnehmen nicht. Und wenn man sich das dann anguckt, ich weiß nicht, ob du schon mal von diesem Begriff Red S gehört hast. Also im Grunde bedeutet es, dass wir, es ist im Leistungssportbereich ist das auch vertreten, im Grunde führen wir dem Körper zu wenig Energie zu im Verhältnis zu der Menge an Sport, die wir treiben. Das heißt, der kommt dann einfach in so eine Stresssituation. Unser Körper, der denkt, der ist im Krieg und fährt den Stoffwechsel runter. Und wir zerschießen uns damit sozusagen unseren Stoffwechsel und deswegen klappt das dann auch mit der Gewichtsabnahme nicht, ne? Weil sobald wir dann irgendwie vielleicht mal ein Stückchen Kuchen oder auch mal einen Riegel essen, zack, dann wird das direkt wieder auf die Hüften gelagert. Das ist auch was ich zum Thema Gewichtsproblematik häufig sehe bei jungen Frauen, ne? Und ja, es ist meist vielschichtig und die Schilddrüse ist ein Faktor, aber ja, nicht der entscheidende Faktor, nicht der Hauptfaktor.
Verstehe. Ja, warum fühlen sich jetzt auch so viele Menschen mit so Schilddrüsenthemen im Alltag so ausgebremst, wie du schon sagst, obwohl sie eigentlich teilweise gesund leben? Du hast jetzt das angesprochen mit jüngeren Frauen, die auf diesem Extremlevel, sage ich mal, arbeiten. Aber was ist bei Menschen, sage ich mal, die jetzt in der Über-Unterfunktion, was bremst sie aus?
Ja, also da ist der eine Faktor natürlich, dass die oft nicht richtig gut eingestellt sind. Da ist dann, heißt es dann im Blut, es ist alles in Ordnung, aber dann stimmt vielleicht doch die freien, also die peripheren Schilddrüsenhormone nicht. Oft sind es ja so, die Frauen mit zu wenig, also mit einer Unterfunktion, die Probleme haben. Eine Überfunktion ist insgesamt ja seltener, muss man sagen. Und das ist natürlich der eine Faktor, dass die nicht gut eingestellt sind. Dann ist der andere Faktor, dass einfach nur Hormone gegeben werden und dass möglicherweise die anderen Dinge halt nicht berücksichtigt werden. Die haben dann oft, also vor allem Frauen oder Personen mit Hashimoto haben oft auch Nährstoffmängel, weil die produzieren ja oft nicht genug Magensäure. Das geht dann damit einher, dass verschiedene Nährstoffe nicht gut resorbiert werden, das Eisen zum Beispiel oder Vitamin B12, aber auch Zink und Kupfer, Magnesium. Oft ist die Darmschleimhaut dann auch nicht ganz intakt. Ne? Wir können auch eine Dünndarmfehlbesiedlung haben. Also diese Patientinnen haben eben dann auch oft neben der reinen Schilddrüsenproblematik eine Problematik im Darmbereich. Und und das schränkt dann schlussendlich einfach den Alltag und die Lebensqualität ein. Und dann wird eben oft gesagt, das ist psychosomatisch, ne? Das ist ein Reizdarm und das ist ein Reizmagen. Und dann, wenn es ganz hart kommt, wird gesagt, schlucken Sie mal diesen Magensäureblocker. Ne? Damit macht man dann irgendwie alles noch schlimmer. Ja, also genau, aber das sind so die Gründe.
Ja, viele bekommen jetzt auch relativ schnell Medikamente, wie du schon gesagt hast. Da wird dann einfach mal ganz kurz der TSH bestimmt. Und warum reicht jetzt diese Tablette nicht? Du hattest eben schon jetzt auch diese Mikronährstoffmängel angesprochen. Aber denkst du, dass auch viel zu schnell Medikamente gegeben werden in dem Bereich?
Ich glaube, das ist bei Schilddrüse ist es ja eher so, dass man da aufgrund dieser Leitlinien im kassenärztlichen, im schulmedizinischen Bereich zurückhaltender ist und eher weniger schnell die Hormone gibt. Aber ein Faktor ist eben, wenn man sie dann gibt, dann berücksichtigt man nicht, dass dieses Hormon eben im Körper auch noch umgewandelt werden muss. Es muss aktiviert werden, damit es überhaupt einen Effekt hat. Also dieses Thema Konversionsstörung, das wirklich bei Frauen ein Riesenthema ist. Und deswegen, also dass Medikamente vorschnell aufgeschrieben werden, das kann ich jetzt in Bezug auf die Schilddrüse nicht so bestätigen. Ja, das ist eher, was so andere Krankheiten betrifft, wiederum Herz-Kreislauf-System ein Thema. Aber Schilddrüse, glaube ich, eher nicht. Da ist ja auch so in den Leitlinien, dass da in den Leitlinien ist es so, dass quasi erst ab einem TSH-Spiegel von 10 dazu geraten wird, Schilddrüsenhormone zu verordnen. Also diese Bereiche darunter, TSH 4 bis 10, was ja auch schon echt für mich ein Zeichen ist, dass da ordentlich was nicht stimmt, da kann man es erwägen. Also so steht das in den Leitlinien drin. Deswegen, also was Schilddrüse betrifft, kann ich das zu schnelle Verordnen von Hormonen eigentlich eher nicht so bestätigen.
Ja, jetzt hast du vorher schon das Thema Stress angesprochen. Nährstoffmängel haben wir ebenso. Aber welche Rolle spielt jetzt noch Ernährung und vielleicht auch das Nervensystem bei Schilddrüsenproblemen?
Ja, die Ernährung ist, die Ernährung spielt ja für alles mit einer Rolle, ne? Da macht ihr ja auch total viel mit eurem tollen Instagram oder tollen Insta-Seite. Danke, danke. Also Ernährung und Hashimoto. Da gibt es auch, muss man sagen, auch einige Mythen, die da so kursieren. Mhm. Ich habe Patienten, die kommen teilweise zu mir und die sagen, ich habe jetzt die Hashimoto-Diagnose und jetzt habe ich aufgehört, Gluten zu essen. Ich esse kein Soja mehr, keine Laktose mehr und Milch ist auch nicht gut.
Hören wir auch sehr genau, oft übrigens.
Ja, das ist wirklich so weit verbreitet und Soja auch. Lektine ja, auch ja, noch. So, dann wird es irgendwann, muss man sagen, richtig schwierig. Also da sitzt da ein Häufchen Elend dann vor mir. Dann versuche ich den erstmal klar zu machen, dass das nicht richtig ist, wenn man pauschal solche Empfehlungen ausgibt. Ich weiß, dass es auch teilweise Ärzte sind, die sowas behaupten. Und vielleicht möchte ich hier nochmal, ich habe dazu auch schon mal einen Post gemacht auf Instagram. Wenn wir jetzt vielleicht irgendwo in einem Reagenzglas oder in einem Tiermodell feststellen, dass zum Beispiel Soja-Eiweiß das Potenzial hat, die Produktion von Schilddrüsenhormone zu hemmen, dann heißt das nicht, dass das in unserem Körper so passiert. Also das muss man einfach differenziert betrachten. Dieser Effekt wird beispielsweise durch Jod aufgehoben. Deswegen sage ich auch meinen Hashimoto-Patienten, ihr dürft Soja essen. Natürlich, ich würde jetzt nicht irgendwelche Soja-Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, aber ihr dürft natürlich eure Portion Soja, eure 200 Gramm Soja pro Tag, spricht überhaupt nichts dagegen. Ihr solltet einen Abstand einhalten zu der Schilddrüsentablette, weil das eben die Resorption auch beeinträchtigt. Das zum Thema Soja. Dann auch die anderen Geschichten mit Gluten und Laktose. Es ist so, dass bei Autoimmunerkrankungen kommen ja oft, ne, gesellen sich oft zueinander und deswegen kann es auch passieren, dass Patientinnen mit Hashimoto auch eine Zöliakie haben. Das ist ja eine Glutenintoleranz. Also die dürfen gar kein Gluten essen. Das ist ein ganz kleiner Anteil. Das sind 2 oder 3%. Und daraus wird dann abgeleitet, dass alle Hashimoto-Patienten kein Gluten essen dürfen. Ist auch nicht richtig. Es ist schon so, dass Gluten für viele Menschen mittlerweile ein Problem darstellt. Wobei es gar nicht sicher ist, ist es Gluten oder sind es andere Getreidebestandteile. Aber da ist das Grundproblem die Darmschleimhaut, die nicht ganz intakt ist, die einfach mit der Verarbeitung nicht gut klarkommt. Ja, deswegen muss man das immer irgendwie so ein bisschen differenzierter betrachten. Das Gleiche betrifft Laktose und auch Lektine. Lektine wird oft behauptet, die wirken proentzündlich, die unterhalten oder die fördern eine Autoimmunreaktion. Es ist so, dass Lektine das Potenzial dazu haben, aber wenn wir sie verarbeiten, das heißt, wir kochen sie oder wir fermentieren sie oder wir keimen sie, bringen sie zum Keimen, dann ist dieser Effekt total gering und dann überwiegt einfach der Nutzen, den wir durch die Hülsenfrüchte, ne, die enthalten ja Lektine oder auch Vollkorn und Samen, dann überwiegt einfach der Nutzen und so muss man das betrachten. Und wenn deswegen irgendwie Patientinnen zu mir kommen, die haben Hashimoto und fragen mich ja, was kann ich denn überhaupt essen, dann gebe ich denen mit auf den Weg, anti-entzündliche Ernährung, das finde ich sowieso, ist für mich mit die beste Ernährung, ne, die bedeutet, das kannst du ja wahrscheinlich noch besser als ich erklären, was das bedeutet, also einfach viel, viel Gemüse, viel Buntes, Vollkorn, überwiegend pflanzliches Eiweiß, aber ruhig auch in Kombination mit tierischem Eiweiß und dann Omega-3. Genau, also das ist für mich eine gesunde Ernährung bei Schilddrüsenerkrankungen und vor allem sich nicht stressen und sich auch mal was gönnen, ne, und nichts verbieten. Das ist ganz wichtig.
Ja, absolut. gehe ich Hand in Hand. Bezüglich antientzündlicher Ernährung muss ich leider sagen, mir wird es momentan etwas zu viel in den Mund genommen. Ich finde nach wie vor. Und wir haben vor 12 Jahren fast schon Epifood gegründet, weil wir gesagt haben, Ernährung ist individuell, gesunde Ernährung ist individuell. Und das ist uns nach wie vor ganz sehr, sehr wichtig zu sagen. Und jetzt auch momentan ist es eben die antientzündliche Ernährung, die darmfreundliche war es vor einem Jahr, die geht auch noch da Hand in Hand. Dann hatten wir auch mal pflanzenbasiert, vegan, vegetarisch, omnivor, sowieso Flexitarier, Pesketarier. Jede Ernährung schimpft sich als die einzig richtige und wahre, und Mittelmeerdiät ist doch so gut, weil die kommt doch aus den Blue Zones und so weiter und so fort. Es ist nach wie vor so, dass man es nicht auf jeden Menschen stülpen kann. Und das heißt nicht, dass wenn dein Partner oder deine Partnerin, Freundin, Familie, Mama, wie auch immer das verträgt, dass du das verträgst. Das ist, muss man nach wie vor einfach immer sagen, es wäre ja so schön, wenn wir in dem Sinne, oder vielleicht auch so schlimm, wenn wir alle gleich wären, muss man so formulieren.
Absolut.
Dementsprechend auch bei antientzündlicher Ernährung. Ich habe eine Bekannte, die hat Darmprobleme. Und für die sind Lektine tatsächlich ein großes Problem. Da ist sie auch drauf gekommen. Für mich, ich bin absoluter Bohnenliebhaber. Ich bin mit Bohnen groß geworden. Ich habe immer, wenn meine Mama eben in der Arbeit war und es gab nichts, bin ich im Keller und da waren immer Bohnen da. Und ich habe das total geliebt. Ich bin damit aufgewachsen. Und ich vertrage das super gut. Aber jetzt hat zum Beispiel, ich vertrage momentan nicht so gut Linsen. Also schaut einfach auf euch. Es muss wirklich so nicht Hand in Hand gehen und sagen, man kann sich ja auch zum Beispiel antientzündliche Ernährung, könnten wir uns jetzt über Eier streiten. Sind die antientzündlich oder nicht? Kann man.
So ist es.
Das ist absolute Auslegungssache. Deswegen hört auf jeden Fall auf euch. Und am Ende sich nicht stressen lassen, einfach Spaß haben an Ernährung. Ich glaube, das ist auch nochmal so in der Einfachheit.
Total wichtig.
Gibt's ja auch. Ja. Genau, absolut. Weil in dem Moment, wo wir dann in diesen Stress auch kommen, und da sehe ich ja auch oft bei Frauen, unser Gehirn funktioniert einfach so, dass wir wahnsinnig oft von der Vergangenheit auf die Zukunft Gegenwartsentscheidungen treffen. Das heißt, wir leben eigentlich gar nicht so im Hier und Jetzt. Diese akuten Jetzt-Entscheidungen, die treffen Frauen ja gar nicht. Wir treffen immer so auf Reflexion die Vergangenheit und was könnte in der Zukunft sein. Deswegen muss ich sagen, für mich ist immer extrem wichtig, dass Frauen etwas tun in ihrem Alltag, was sie in dieses Jetzt holt, weil ich finde, das ist, erdet einen auch nochmal. Das ist ganz egal, was es ist. Das ist auch wieder individuell, ob das jetzt Malen ist oder Handarbeit, irgendwas, was einem ins Jetzt bringt. Und bei mir ist es da teilweise auch Kochen. Ich weiß, es macht nicht jedem Spaß, aber das bringt mich so ins Hier und Jetzt und dann bin ich einfach auch in Kontakt mit den Lebensmitteln. Das ist ein schönes Grundbedürfnis, was auch Luxus zugleich ist, kann ich jedem ans Herz nehmen, sich damit zu beschäftigen. Und da kommt man dann noch so ein bisschen raus aus diesem, aus diesem nervigen Stress. Weil an sich Stress zum Beispiel ja auch, machen wir uns ja auch gerne mit Sport, das ist ja auch nichts anderes als Stress, aber das ist ein positiver Stress, weil wir ja danach in der Regel, das ist nämlich der Punkt, wenn man nämlich so einen krassen Stress hat mit, ich sage jetzt mal, man läuft gleich in der Früh aufstehen und loslaufen, eine Stunde joggen, dann schnell in die Dusche, dann schnell in die Arbeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann man sagen kann, dass dieses Laufen gesund ist. Kann ich mir nicht, weil bei mir liegt dann eigentlich dieses Positive an Sport daran, dass danach diese Regeneration, dieses so ein bisschen gelüftet fühlt man sich, ne?
Absolut.
Im wahrsten Sinne des Wortes, sowieso ein gutes deutsches Wort, lüften, German lüften.
Definitiv. Ja, genau. wir müssen immer eine Balance halten und alles, was wir zu extrem betreiben, ist nicht gut. Und da, ja, das ist, glaube ich, aktuell mit dem Hauptproblem unserer Gesellschaft. Und deswegen sind auch viele so gestresst und es fühlen sich viele nicht gut, weil sie vermeintlich alles richtig machen, aber vielleicht wollen sie es einfach zu richtig machen, ne?
Ja.
Deswegen, also das ist, und du hast ja vorhin auch noch gefragt, welche Auswirkungen hat Stress oder Nervensystem? Ja, das hat natürlich auf die Schilddrüse auch einen ganz enormen Einfluss. Also unsere Stresshormone hemmen quasi die Produktion von Schilddrüsenhormonen. Ne? Also wenn wir auch Adrenalin oder auch klar Cortisol bei chronischem Stress, da wird unsere Hormonproduktion runtergedrosselt. Ne? Deswegen, das hängt alles miteinander zusammen. Und die Ernährung sehe ich genau wie du. Ich finde, du hast das richtig schön zusammengefasst. Man muss das immer individuell betrachten. Es gibt keine Ernährung, die einfach die richtige ist oder für jeden passt. Bei dir zum Thema nochmal, aber kurz Linsen oder so, da ist meine Erfahrung, oft ist da wirklich das Grundproblem die Schleimhaut, die Dünndarmschleimhaut, die haben zum Beispiel oft eine Dünndarmfehlbesiedlung. Und dann kommt dieser Dünndarm, dieser kranke Dünndarm, kommt einfach mit dieser Menge an Ballaststoffen, kommt der nicht klar. Und dann sind es irgendwie weniger die Lektine, die das Problem sind. Deswegen, so muss man es immer betrachten. Das ist mir ganz wichtig, ne? Weil
Ja,
ich
das
glaube, das
stimmt.
ist ein Riesen.
Ich bin auch so ein Kandidat, der leider ein bisschen zu wenig kaut. Das darf ich gar nicht zu laut sagen, aber
Ja,
das ist
ja.
einfach so mein Typ. Deswegen, es sind dann so die kleinen, einfachen Dinge, die dann eine große Veränderung haben. Ich muss mich da auch immer wieder, deswegen ist Kochen so wichtig für mich, weil ich mich dann schon so vorbereite, dass ich jetzt in die Entspannung komme. Wenn ich zum Beispiel mir was zum Essen hole, habe ich ich habe gar nicht den Moment, wo sich bei mir Speichel bildet, ich mich auf das Essen freue, so in dieses Hier und Jetzt komme. Und man kommt in diesen Parasympathikus, in diesem parasympathischen Nervensystem, also in diese Entspannung, dass mein Darm sich auch entspannt, weil der Darm, auch bei Sport zum Beispiel, da haben wir ja gar nicht diese Sauerstoffversorgung. Das ist ja wie so eine Art, ich sag's jetzt mal laienhaft, so ein bisschen verkrampft. Und auch das, wenn man dann schön drauf ist, das kann auch nicht gut gehen. Da kann man auch alles mögliche Gesunde
Nee.
essen. Das ist nicht schön. Und das spreche
Kann
ich
auch
wirklich
nicht
aus
gut gehen.
Erfahrung.
Ja. Ja, und da versucht man nämlich dann gerade eben nach dem Sport so eine richtig schöne eiweißreiche Mahlzeit sich reinzuhauen,
Genau.
ne, die dann so richtig schön schwer, ne, im
Ja.
Magen und Darm liegt. Ja.
Ja, und
Ja.
dann wundert man sich. Ja,
Und dann
Bettina,
wundert man sich, genau.
ich danke dir für deine Expertise. Wir haben, glaube ich, das Thema Schilddrüsenunterüberfunktion jetzt einmal schön abgerundet mit ganz verschiedenen Themen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne. Und ich habe noch eine Abschlussfrage für dich. Und zwar, was du Menschen raten würdest, die spüren, dass mit ihrer Schilddrüse etwas nicht stimmt, aber seit Jahren keine klare Antwort bekommen. Welchen Tipp hast du für diese Menschen?
Ja, da genau. Also, wenn ihr keinen Hausarzt habt, mit dem ihr da zusammenarbeiten könnt, dann würde ich euch ans Herz legen, geht in ein freies Labor oder ihr findet vielleicht irgendeinen anderen Arzt, der euch Blutwerte abnimmt. Das sind die Schilddrüsenhormone, habe ich schon erwähnt, die drei, TSH, FT3, FT4, Gesamteiweiß, dann die wichtigen Nährstoffe, Selen, Zink, Eisen, also Ferritin, Vitamin D und Jod im Urin. So, und dadurch könnt ihr euch schon mal einen ganz guten Eindruck verschaffen. So, jetzt ist natürlich die Frage, was macht ihr damit? Da müsst ihr natürlich dann irgendjemand haben, mit dem ihr das besprechen könnt. Es gibt mittlerweile wirklich deutschlandweit viele Ärztinnen und Ärzte, die in diesem Thema drin sind. Die findet ihr zum Beispiel über die geschätzte Frau Elena Orfanus-Böke. Die hat eine Webseite. Und da hat sie eine Liste mit Ärztinnen und Ärzten. Und viele davon machen auch Online-Sprechstunden. Oder ihr könnt auf die Seite der Europäischen Gesellschaft für funktionelle Medizin gehen. Es gibt noch eine andere Gesellschaft, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Institut für funktionelle Medizin, genau. Und da gibt es auch Therapeutenlisten. Und ja, das ist so, dass oft diese Termine sind oft keine kassenärztlichen Leistungen. Das heißt, ihr müsst davon ausgehen, dass ihr vielleicht dann einmalig da irgendwie ein bisschen was bezahlen müsst. Aber ich finde, das ist gut investiertes Geld, damit sich die Situation einfach mal stabilisieren kann. Das ist mein Tipp für euch.
Fand ich super und wir geben euch das natürlich auch an den Shownotes nochmal so mit draufklicken, der Einfachheit halber. Und damit bedanke ich mich bei dir, Bettina. Bis ganz bald.
Danke dir, danke dir. Schönen Tag dir.